Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag, mein Name ist Michael Trost und wir sind wieder on air, wieder eine spezielle, interessante neue Sendung. Heute Nachmittag geht es um das Museum für Brot und Kunst, ganz in der Nähe nebenbei erwähnt von Radio Free FM, sein Katzensprung nur weg. Und bei mir ist die Leiterin und Kuratorin, nennt sich sowas dann, glaube ich, des Museums. Bei mir im Studio ist Frau Dr. Isabel Kreschert. Hallo Frau Kreschert, ganz herzlich willkommen. Ich sage wieder einmal im Radio bei uns.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Es freut mich, dass Sie wieder da sind. Wir haben ja auch schon 2-3 Mal Sendung gemacht. Insofern kenne ich das Thema auch schon ein bisschen und Sie kennen auch uns als Radio schon ein bisschen. Schön, dass Sie da sind. Warum sage ich das? Sie kennen das schon am Anfang, wie wir es immer handhaben, damit die Hörer Sie oder auch die neu jetzt hinzugeschalteten, die Sie beim letzten Mal noch nicht gehört haben, ein bisschen kennenlernen können. Wir machen kurz eine Vorstellrunde.
Ja, also Isabel Greschardt, mein Name. Ich leite jetzt seit 2015 das Museum Brot und Kunst und habe in den ersten 4 Jahren ja dafür gebraucht, um die Dauerausstellung neu einzurichten. Die haben wir 2019 dann eröffnet und auch den Namen des Museums haben wir verändert. Ja, das hieß ja früher Museum der Brotkultur und ja, das war ein bisschen sperriger Name, mit dem viele Menschen auch gar nichts anfangen konnten und sich nicht richtig was darunter vorstellen konnten. Und deshalb jetzt der Name Museum Brot und Kunst, Forum Welternährung, damit auch klar wird, dass es nicht nur um Brot geht, sondern wir auch sehr viel Kunst im Museum zeigen. Natürlich alles originale Werke, manchmal kommt diese Frage. Und dass wir uns auch mit Themen der Welternährung beschäftigen. Mhm, ja. Also es ist ein große Bandbreite.
In Ulm, ich glaube, es gibt immer noch viele Menschen, und das werden Sie ungern hören, aber die sagen Brotmuseum. Das ist unter dem Begriff Brotmuseum irgendwie mal bekannt geworden. War das dann ganz ursprünglich der Name, der nach der Gründerzeit?
Ja, ganz genau. Deutsches Brotmuseum.
Deutsches Brotmuseum, ah ja, ja. Mhm.
Genau, und es ist ja auch verständlich, es ist ein kurzer, griffiger Name. Brotmuseum hat sich durchgesetzt. Grundsätzlich ist es auch gar nicht schlimm. Trotzdem, wir haben eine Kampagne gestartet dieses Jahr mit dem Titel Don't Call Me Brotmuseum. Da gab es auch eine ganze Reihe von Plakaten im Stadtraum, hat sicherlich der eine oder die andere gesehen. Warum haben wir das gemacht? Es ging darum, dass wir deutlich machen wollten, also der ganze Titel heißt Don't Call Me Brotmuseum und lern uns neu kennen. Ja. Weil ich mit sehr vielen Menschen gesprochen habe, hier in Ulm vor allem. Und auf die Frage, wart ihr denn schon mal bei uns im Museum, kam dann häufig die Antwort, ja, vor 20 oder 30 Jahren mal. Das war damals noch am Galgenberg oder so etwas. Und und dann war es uns einfach ein Bedürfnis, klarzumachen, das, was ihr im Kopf habt unter dem Titel Brotmuseum, das ist inzwischen komplett entstaubt und es ist was anderes geworden. Es ist das Museum Brot und Kunst, Forum Welternährung, mit anderen Schwerpunkten und einer ganz neuen Dauerausstellung. Und deshalb lohnt es sich wirklich, auch nochmal vorbeizukommen. Auch wenn man vor 20 Jahren schon mal im Haus war, man sieht was ganz anderes.
Ja, also ich kann das bestätigen. Ich war ja im März diesen Jahres mit meiner Partnerin im Museum, wie ich auch schon vorhin sagte, und ich entsinne mich, dass ich auch schon als Jugendlicher mal, und ich glaube als Ulmer, da kommt man schon ab und zu mal vorbei und guckt
da
rein.
Kommt man nicht
und mit den Eltern und mit meiner Mutter dort gewesen bin und ich habe irgendwie andere Dinge in Erinnerung. Sprich, es hat sich was verändert. Das habe ich auch wahrgenommen. Also irgendwie waren Dinge, wo ich sicher bin, nee, die habe ich beim letzten, auch wenn es schon länger zurück liegt, sicherlich nicht gesehen. Also ich habe schon die Veränderung auch dieser festen Ausstellung festgestellt.
Ja, so soll das ja auch sein. Genau. Mhm.
Also grundsätzlich, das Museum, das als Brotmuseum gestartet hat, war noch nicht, habe ich das richtig verstanden, noch nicht immer hier, wo es jetzt ist.
Ganz ursprünglich war es mal am Galgenberg, in einem wesentlich kleineren Raum. Aber seit den 80er Jahren ist es im Salzstadel untergebracht, hier in der Innenstadt. Das ist ja jetzt auch schon über 40 Jahre.
Ja, dann sind wir doch gleich bei der Geschichte. Wer hat in seiner Zeit das gegründet? War doch irgendwas mit...
Ja, da war was. Ja. Das Museum wird von einer Stiftung getragen, der Vater und Sohn Eiselen Stiftung. Also die Familie Eiselen, also konkret der Vater Willi und der Sohn Hermann Eiselen, haben dieses Museum und dann auch die Stiftung gegründet. Und das waren Unternehmer, die Backmittelzusätze produziert haben und die der Meinung waren, Mensch, Brot ist ein so existenzielles Thema. Sie hatten auch noch die Nachkriegserfahrung mit Hunger gemacht. Und dazu gibt es eigentlich gar kein richtiges Museum, das sich damit beschäftigt, obwohl es so viele Facetten hat und so existenziell wichtig ist. Und dann haben sie angefangen zu sammeln. Der Vater, also die erste Generation, eher Objekte und Geschichte des Handwerks. Und der Sohn hat dann sehr viel Kunst gesammelt, sodass wir eine sehr breit aufgestellte, auch ein bisschen disparate Sammlung haben. Aber insbesondere die Kunstwerke, die sind zeitlos und die sind für uns sehr, sehr wichtig.
Ja, also das Museum auf jeden Fall ist ein Stück fester Bestandteil der Museumslandschaft in Ulm und auch hier also historisch schon seit Jahren und Jahrzehnten verankert. Nur der Raum oder Plätzchen und auch die feste Ausstellung als auch eben die Sonderausstellung, das wechselt oder hat schon gewechselt. Mhm. Das heißt, vor Ihnen gab es auch schon ein paar Mal verschiedene Kuratorinnen. Das heißt, Sie sind in der Geschichte wie viel der Verantwortliche oder Kuratoren?
Gute Frage. Also die Sache ist, also vor mir war ein sehr lange ein kommissarischer Direktor, der jetzt auch noch mit mir im Vorstand ist. Aber davor gab es viele schnelle Wechsel, sodass ich jetzt gar keine Zahl sagen kann. Denn als der Hermann Eisele noch lebte, war eigentlich er der Macher, der die Geschicke des Museums auch bestimmt hat.
Das heißt, man muss ihn auf jeden Fall als so ein bisschen vielleicht den Schöpfer oder den Vater des Gedankens und den Initiator dann auf jeden Fall auch nennen, damit man das ein bisschen einordnen kann. Und die Stiftung ist heute noch der Träger.
Ja, ganz genau. Wir sind also eine private Stiftung. Das hat Vor- und Nachteile. Ich freue mich natürlich. Ich finde es großartig, dass es diese Stiftung gibt.
Ja. Das Museum, ich meine, vom letzten Mal zu irgendwann haben wir gesagt, ist in Deutschland und ich glaube sogar in der Welt in dieser Form ziemlich einzigartig.
Absolut einzigartig. Es gibt natürlich noch so Brotmuseen, die eher in Richtung Heimatmuseum gehen. Davon grenzen wir uns ja ab. Einmal durch unsere Kunst, die, glaube ich, sehr wichtig ist, um nochmal andere Ideen ins Haus zu holen, um mehr Diskurse ins Haus zu holen, um Fenster zu öffnen, nochmal neue Welten. Also das ist ein wichtiger Faktor. Aber auch die Ausrichtung auf Welternährung als noch einem Schwerpunkt ist natürlich auch etwas Besonderes, was in den anderen Museen nicht vorkommt.
Ja. Das heißt, man kann annehmen, dass in Ulm bei Ihnen im Museum die Welt zu Gast ist oder auch viele Menschen, die auf diesem Gebiet Interesse haben, dann extra nach Ulm kommen, um dieses Museum auch anzuschauen, weil es es in der Welt so gar nicht gibt.
Ja, wir haben auch viele ausländische Gäste tatsächlich.
Ja.
Und deshalb ist bei uns die Dauerausstellung und sind auch die Sonderausstellungen alle zweisprachig zu erleben.
Ja, richtig. War, glaube ich, Englisch.
Ja,
alles
Deutsch
geschrieben.
Und Englisch.
Richtig,
ich
entsinne mich. Ja. Insofern, wie war denn das? Führung gibt es dann auch? Oder
Führung gibt es auch in Englisch, wenn man das möchte. Also Führung kann man buchen. Die öffentlichen Führungen sind meistens auf Deutsch. Aber jetzt komme ich nochmal zurück auf unsere Kampagne Don't Call Me Brotmuseum. Da haben wir auch ein Format, das heißt Art Meets Food. Mhm. Und ja, und das ist auf Englisch eine Veranstaltung, ein Format, wo es eine kurze englischsprachige Führung insbesondere eben für Internationals gibt und auch noch so ein paar ja Köstlichkeiten zum Probieren. Und jetzt, ja, muss ich mal gucken. Ja, die letzte Führung dieser Art in diesem Jahr, die ist schon, liegt schon hinter uns. Aber das war jetzt ein super erfolgreiches Format und ich, wir werden das natürlich besprechen noch im Team, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie, dass wir gerade dieses Format auch fortsetzen.
Mhm. Ja, dann gibt's aber, glaube ich, auch schon Feedbackbogen. Ich meine mich zu erinnern, wo man ein bisschen auch dann sowas hinterlassen kann, wo sie dann auch ein bisschen draus schöpfen können und
ganz genau,
können sie dann auch ein bisschen wissen, was so ankommt und nicht. Also auf jeden Fall ganz international von der Ausstellung, von der Besucher oder von den Besuchern, die zu Ihnen kommen. Und wie viel kommen denn eigentlich so erfahrungsgemäß täglich im Schnitt? Ich meine, das wird vielleicht Wochenende anders sein als unter der Woche, aber einfach mal so eine Hausnummer, wie viele Menschen kommen denn dann so zu täglich oder im Jahr, ich weiß nicht, ob es da Erhebungen
also täglich
gibt.
Täglich sind es so 60 bis 100 Personen.
Oh wow, ja.
Das heißt, es ist mal, es kommt ein bisschen aufs Wetter drauf an, es kommt auf die Jahreszeit drauf an. Es sind natürlich auch viele Gruppen und Schulklassen, die kommen. Ja, und ja, aber das ist so ungefähr der Durchschnitt.
Ja, das heißt, bei Regenwetter freuen sie sich
ist es besser, ja.
Da freuen sie sich als Museum, wenn sie sagen, hurra, jetzt kommen die Menschen. Bei Sonnenwetter sind sie, was das angeht,
ja,
dann ein bisschen
also tatsächlich,
traurig,
wenn es Biergartenwetter gibt im Sommer, dann ist nicht die beste Museumszeit.
Oh ja, ja. Ja, nö, ist naheliegend. Von daher, da ist es dann ein bisschen gemütlicher, ein bisschen wärmer drin. Für alle diejenigen, die jetzt ein bisschen nebenher schauen möchten, wir können ja vielleicht mal ganz kurz Ihre Website, die URL sagen.
Ach so, ja, das ist ganz einfach. Museum Brot und Kunst, alles klein und in einem Wort.de.
Und für all diejenigen, die jetzt vielleicht schon so während der Sendung ein bisschen Interesse gewinnen und sich überlegen, wann kann man denn da rein? Und ich sehe auch, Sie haben gerade so ein Infoblatt vor sich, wo, glaube ich, die Öffnungszeiten draufstehen.
Ja, das ist eigentlich der Flyer für unsere nächste Sonderausstellung. Aber da stehen auch die Öffnungszeiten drauf.
Die sind zur gleichen Zeit wie dann das Übliche. Also man kann...
Naja gut, wir haben was bei uns speziell ist. Wir haben montags geöffnet. Also wir haben jeden Tag offen, auch montags. Das ist ja...
Bei Museen eher ungewöhnlich.
Bei Museen ungewöhnlich, ganz genau. Montags allerdings nur bis 15 Uhr, also 10 bis 15 Uhr, ansonsten 10 bis 17. Und mittwochs haben wir einen langen Tag, da geht es dann bis 19 Uhr.
Ja, sehr schön. Im Prinzip, man kann sonst bis eine Stunde vorher, glaube ich, ungefähr so kann man
rein, gell? Ganz genau.
Weil wir waren relativ knapp auch vorher drin und noch überlegt, machen wir nicht. Und dann haben wir es aber doch noch
Jeder gut, erste ganz Freitag im Monat ist der Eintritt frei. Vielleicht jetzt nochmal als besonderer Hinweis.
Ja.
Das hat sich inzwischen auch schon so ein bisschen rumgesprochen, aber ich mache das gerne nochmal weiter publik. Das ist ja vielleicht auch eine gute Möglichkeit für Leute, die sagen, naja gut, jetzt mit der ganzen Familie oder dem ganzen Freundeskreis, da kommt dann doch schon einiges an Eintritt zusammen. Wie gesagt.
Ja, wenn man alles angucken will, so aus Ihrer Erfahrung, wenn man jetzt einmal als normal Interessierter alle Positionen anschaut, also nicht bloß durchrennt, wie lange würden Sie denn schätzen, benötigt man und wie groß ist die Fläche?
Also ja, alles anschauen kann man nicht bei einem Museumsbesuch. Also das ist ganz klar. Die Dauerausstellung besteht aus 3 Etagen. Also die ersten 2 kreisen so um verschiedene Themen rund um Brot und Ernährung. Und dazu sieht man eben Kunstwerke aus dem 15. bis 21. Jahrhundert. Also die Sammlung geht auch weiter. Sie ist nicht tot, sondern sie lebt weiter. Es wird immer wieder was Neues gekauft. Und im 3. Obergeschoss gibt es eine Videoinstallation zu Themen der Welternährung. Da sieht man 9 große Bildschirme hochkant aufgestellt. Und zu bestimmten Themen, die man anwählen kann, diskutieren dann Fachleute oder Landwirte und Akteure, ja, zum Beispiel zu Themen wie kann ich auf dem Teller die Welt retten oder große versus kleine Höfe, was ist eigentlich besser oder zu Klimafragen und das alles tatsächlich auch global gesehen. Also das kann man überhaupt nicht alles anhören, das sind wirklich mehrere Stunden Material. Wir sind immer mal wieder auch gefragt worden, kann man das Videomaterial nicht irgendwo bekommen oder im Netz oder auf CD mit nach Hause nehmen? Nein, kann man nicht, weil das Ganze eine Installation ist aus mehreren Bildschirmen und dann kommen sie einfach häufiger ins Museum.
Ja. Ich entsinne mich auch mal, das ist so eine Art Puzzle mit bedient oder befüllt zu haben, wo irgendwas zum Reinstecken, so ein Bild zu vollständigen,
zum
zweiten Stock oder sowas.
Das ist das Thema virtuelles Wasser.
Ja.
Da haben wir tatsächlich ein Puzzle und man kann einzelne Fotos von einzelnen Objekten, seien es Computer, Schuhe oder das meiste sind natürlich Lebensmittel, Brot, Erdbeeren und so weiter, die kann man in das Puzzle reinstecken und da erfährt man dann, wie viel virtuelles Wasser in den Produkten steckt. Also virtuelles Wasser ist ein Konzept, wo es darum geht, das ganze Wasser, das für die Erzeugung dieses Produktes notwendig war, aufzuzeigen.
Free FM. Wir sind zurück bei der Plattform. Es geht heute um das Museum für Brot und Kunst. Und wir sprechen insbesondere um die Sonderausstellung. Über die Sonderausstellung, die heißt Verrückt nach Fleisch. Und bei mir im Studio ist die Kuratorin oder eben die Leiterin des Museums, Dr. Isabel Greschardt. So, wir haben schon gerade ein bisschen über den Standard, über die feste Ausstellung gesprochen. Da wollte ich vielleicht kurz nochmal fragen. Also es sind ja drei Stockwerke. Die sind natürlich thematisch dann auch ein bisschen so strukturiert, dass man eben verschiedene Themen dann ja besuchen kann. Also vielleicht nochmal ganz grob so die Hauptrubriken, wenn wir das nochmal kurz erklären, dass man das versteht.
Also erstes Obergeschoss sind Themen rund um Brot und die Entstehung von Brot, rund um Brot und Landwirtschaft, aber es sind alles kulturelle Themen und natürlich Kunstwerke. Im zweiten Obergeschoss geht's dann eher ab dem 19. Jahrhundert um Lebensmittel insgesamt. Also 19. bis 21. Jahrhundert, auch die globalen Themen, die mit Nahrung zu tun haben. Und wir starten in dem Geschoss mit einer Hungersnot 1816-17, dem Jahr ohne Sommer, als es ausgelöst durch einen riesigen Vulkanausbruch einfach eine ganz schlechte Ernte gab. Und wir kommen dann durch die Industrialisierung und Globalisierung wieder zurück zum Thema Hunger heute. Denn auch heute gibt es erschreckend viele Menschen, die Hunger leiden.
Ja. Deshalb ist das auch ein Thema, wo Sie sagen, es kommen Schulklassen, um sich einfach auch über die Thematiken, Problematik zu informieren, auch dazu zu lernen. Das heißt, dann sehr viele, nicht nur, dass Gegenstände ausgestellt sind, sondern es ist eine Problematik, eine Situation, die eben in der Welt besteht und schwierig ist.
Genau, aber das ist jetzt nicht unser Hauptthema. Das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Also wir fangen damit an, wir gehen damit zurück. Aber dazwischen gibt es natürlich die ganzen Geschichten. Letztlich kann man sagen, wie Menschen mit vielen Erfindungen und Strategien Hunger vermieden haben und wir ja hier auch zu großem Wohlstand gekommen sind.
Ja, und Ackerbau, wie das dann so alles geschichtlich auch gewachsen ist, glaube ich so. Gut, müssen wir noch für den Rubriken irgendwie was fortführen? Oder ist das im Wesentlichen?
Weil Sie das ist im Wesentlichen die Struktur, wie gesagt, dann im dritten OG das Thema, wie kann es weitergehen mit dem, mit einer wachsenden Weltbevölkerung, schwindenden Ressourcen und der Frage, wie können sich in Zukunft alle Menschen gesund ernähren? Und das ist eine der Schlüsselfragen der Menschheit. Denn man stellt immer wieder fest, Ernährung ist einfach mit ganz vielen Themen verbunden, mit Klima, mit Landwirtschaft, mit Verteilung, mit Gerechtigkeit. Ja, also das kann man alles gar nicht auseinander dividieren. Und deshalb geht's da wirklich um die Zukunft unserer Gesellschaften.
Ja, wenn man gerade so ein bisschen auch den Blick in die Weite der Welt wagen, wird denn Brot in allen Gesellschaften und in allen Kulturen eigentlich gebacken und gegessen? Oder gibt's jetzt auch irgendwo Kulturen und Kreise, die das Brot komplett beiseite lassen und eher, was weiß ich, die Früchte vom Baum oder Tiere oder wir kommen aus Fleisch oder sowas bevorzugen, vielleicht gar kein Brot essen? Oder ist die komplette Menschheit, soweit wir wissen, essen die alle Brot oder wie ist das eigentlich?
Naja, natürlich nie. Es gibt nie etwas, was die komplette Menschheit macht, klar. Aber gut, und natürlich gibt es die traditionellen Reiskulturen, vor allem in Asien. Ja, das ist
Reis.
Klar. Mhm. Und es gibt auch die Maiskulturen in Südamerika oder auch den USA früher. Aber inzwischen hat sich Weizen als das erfolgreichste, als das meist angebaute Getreide doch ziemlich durchgesetzt und auch in Kulturen in Asien, die ursprünglich, also die einfach traditionelle Reiskulturen sind, wird heute sehr viel Brot gegessen.
Mhm. Hat es mit Klima irgendwas zu tun, dass dort dann Reis mehr gegessen wurde als Brot oder ist das einfach, hat sich so entwickelt oder sind dort die Bedingungen für den Reis günstiger? Oder
ja, die Bedingungen für den Reis sind dort günstiger, klar. Mhm. Reis ist aber auch ein Getreide, also es ist gar nicht so weit voneinander entfernt.
Ja, okay. Aber im Großen und Ganzen essen viele Menschen Brot, aber ich glaube, die Kultur des Brotbackens, auch die Sortenvielfalt und den Anspruch an Geschmack und auch Konsistenz, der ist in Deutschland besonders ausgeprägt. Also wenn ich in England ein Brot irgendwie oder in den USA ein Brot esse, dann kriege ich einen Schwamm auf den Tisch. Einen weißen Schwamm oder irgendwas, der bei in die Hand nehmen oder irgendwie bei leichter Kompression die Hälfte und ein Drittel des Volumens annimmt, so zusammen Knautschbeiß, was beim deutschen Brot ja nicht geht. Also die Brotqualität.
Ja, okay, das stimmt. Ja, Brot ist natürlich keine deutsche Erfindung, das ist ja klar, kommt aus dem sogenannten fruchtbaren Halbmond, das ist so Syrien, Iran, Irak, so die Gegend, da werden Menschen das erste Mal sesshaft und daher kommt eigentlich auch das Brot, die erste große Brotkultur ist Ägypten, aber Sie haben recht, in Deutschland gibt es eine besondere Vielfalt von Getreiden und auch von Broten und darauf können wir auch ein bisschen stolz sein.
Ich glaube zu wissen, dass im Ausland tatsächlich deshalb auch Brotbacken unterrichtet wird nach deutscher Art, dass zum Beispiel Menschen in Asien auch lernen dann zu backen, wie man dann in Europa isst und wie man gutes Brot herstellt. Also insofern hat, glaube ich, das, also Deutschland, was das Brot angeht, schon auch in der Welt Rang und Namen.
Ein Stellenwert, ja klar.
Ja.
Wobei natürlich auch ein französisches Baguette toll ist, ja. Und auch ein italienisches Weißbrot mal ganz lecker schmecken kann, ja.
Und ich glaube, so Sorten war ein bisschen Lehrkunde ja auch im Museum, dass man da ein bisschen was findet, oder? Da war doch, glaube ich, ein bisschen was.
Über Getreidesorten. Ja, da kann man sich so ein bisschen informieren, was es für Getreidesorten gibt und unter welchen Bedingungen die wachsen.
Ja, weil ja viele Kinder gar nicht mehr wissen, wie heute sowas vielleicht aussieht, das Fertigbrot oder irgendwas dann.
Nein, überhaupt. Also die Entfernung von der Landwirtschaft und landwirtschaftlichem Handeln, die ist ja sehr, sehr groß geworden. Ja. Es gibt sie zwar hier in Bayern und Baden-Württemberg schon auch die kleineren Höfe, aber es werden immer weniger und damit verlieren die Städter doch zunehmend den Bezug zur Landwirtschaft.
Ja. Sehen wir, wie es weitergeht. Auf jeden Fall vieles, was heute geliefert wird, irgendwie industriell, vieles ist ja dann auch, irgendwie nur künstlich oder irgendwie zusammengepresst, nicht mehr so gesund. Und ich glaube, der Aspekt, irgendwo zu informieren und wahrscheinlich auch die gesunde Ernährung ist schon auch mit ein Anliegen dann, oder? Also ein bisschen da die Awareness drauf zu denken, oder?
Ja, also wir sind keine Ernährungsberater.
Mhm.
Also das findet man tatsächlich im Museum eher nicht. Wenn man das sucht, dann ist man falsch. Es geht eher darum zu verstehen, einmal Geschichte und Gegenwart zu verstehen. Ja, warum ist das so geworden, die Art der Produktion, Industrialisierung, wo stehen wir heute und wie kann das weitergehen in Zukunft? Das sind eher unsere Themen als die Frage, wie kann man sich gesund ernähren?
Ich frage das deshalb, weil wir kommen ja gleich zur Sonderausstellung und dann geht's ja, thematisiert ja den Fleischkonsum.
Ja.
Und das ist ja ein Thema, wo sehr viel diskutiert wird. Die einen sind ja völlig dagegen und wollen dann vegetarisch oder vegan oder eben völlig weg vom Fleisch oder vom Wurst und Wurst und Fleisch, ja, letztendlich von diesen Produkten. Und die anderen wiederum setzen drauf und wollen sie ihr Schnitzel oder eben ihr Schweinefleisch und was auch immer da nicht verbieten lassen. Und das ist ja immer auch ein gewisser Disput, wo zum Teil ja auch ganz heftig gegeneinander dann diskutiert wird. Und Verrückt nach Fleisch heißt die Sonderausstellung. Deswegen, die hat auch ein bisschen sich das zum Thema gemacht, wo man auch gleich darauf kommt. Wir können vielleicht schon mal, bevor wir einsteigen nach der Musik in die Details, sagen, diese Ausstellung wird eröffnet, sehr bald nämlich.
Ja, heute Abend. Also wer spontan ist und Lust hat, heute Abend 19 Uhr ins Museum Brot und Kunst zu kommen, ist herzlich eingeladen.
Und sie hat dann geöffnet bis 13. April, lese ich.
Genau, genau.
Das heißt, es ist ein halbes Jahr?
Ja, es ist ein relativ langer Zeitraum. Ja. Also es gibt noch genug Möglichkeiten, aber heute ist natürlich ein besonderer Tag.
Ja, das heißt, Sie haben schon Herzklopfen vor der Eröffnung? Oder?
Ja, natürlich, immer. Aber ich freue mich drauf.
Wie lange bereitet man denn sowas vor? Also gerade für so eine Ausstellung wie jetzt Verrückt nach Fleisch, wie lange, also von der ersten Idee, sage ich mal, bis hin zur wirklichen Ausstellung, die dann eröffnet werden kann, wie lange arbeitet man denn daran?
Ja, das ist dann schon so ein Dreivierteljahr, ja, ungefähr.
Oh ja, ja.
Von den ersten Recherchen, da gibt es natürlich auch ein paar Abwege, ja, die man verfolgt, ja, bis zu einem Konzept erstmal. Ja, erstmal fange ich an, so breit zu recherchieren, was ist interessant. Dann, wie kann man das Ganze strukturieren? Und dann entsteht das erste Konzept und auch die Frage, welche Künstler, Künstlerinnen wollen wir einbeziehen?
Ja.
So, und dann nimmt das Ganze Gestalt an.
Also schon intensiv. Und das Thema wird dann ausgesucht und quasi beschlossen von Ihnen als Kuratoren. Das heißt, das entscheiden Sie denn? Das ist jetzt nicht, dass Sie jetzt irgendein Gremium da etwas zur Abstimmung vortragen müssen, irgendwie Stiftung oder so. Das können Sie dann paar, also Chefposition dann sagen, wir machen das und dann entsprechend auch steuern, was wie gemacht wird.
Ja, das ist genau so. Hallo, hier ist Radio Free FM mit der Sendung Die Plattform. Wir sprechen heute über das Museum Brot und Kunst, Forum Welternährung und jetzt über die Sonderausstellung Verrückt nach Fleisch, die wir heute Abend um 19 Uhr eröffnen. Zu Gast bin ich, durfte jetzt die Anmoderation machen, Isabel Greschardt.
Fantastisch, super. Ich glaube, wir nehmen Sie gleich mit ins Radio. Super. Ja, bevor wir nochmal auf die oder gleich wieder zur Sonderausstellung kommen, wollte ich noch kurz fragen, wie viele Menschen arbeiten denn eigentlich bei Ihnen im Museum und wie ist dann da die Aufgabenverteilung? Meist gibt es ja irgendjemand, der vom Marketing, irgendjemand, der was Kaufmännische, der irgendwo, was weiß ich, Social Media und so weiter zuständig ist. Wie viele Menschen sind denn bei Ihnen?
Ja, wir sind insgesamt 6 Personen, 6 Angestellte und noch 7 Minijobber. Die Minijobber sind für Technik und Kasse zuständig. Die anderen teilen sich auf in Sekretariat, eine Person Technik, eine Person Öffentlichkeitsarbeit und Social Media ist allerdings nur auf 70%. Eine halbe Kraft für Vermittlungsarbeit und dann haben wir noch eine Wissenschaftlerin, die sich mit Sammlung und auch strategischer Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. Also kleines Team.
Ja, schön. Dann kommen wir mal zur Sonderausstellung Verrückt nach Fleisch. Wir haben schon gesagt, heute Abend, also wer sich noch ganz schnell entscheiden möchte, da möchte dazu zu kommen, 19 Uhr, glaube ich.
19 Uhr, Sie sind herzlich eingeladen.
Genau, es reicht ja nach der Sendung, sich noch geschwind zu stärken und dann zu Ihnen zu kommen. Und bis zum 13.04. die Sonderausstellung Verrückt nach Fleisch. Dann sprechen wir nochmal darüber, was hat es damit auf sich, was kann man, ja, was wird thematisiert, was kann man besichtigen, wer war da alles dabei. Einfach mal so alles zur Ausstellung, was Sie gerne loswerden möchten.
Gut. Ja, Fleisch. Warum Fleisch im Museum Brot und Kunst, könnte man fragen. Und während Brot so das existenzielle Lebensmittel, vielleicht auch das Existenzminimum beschreibt, ist Fleisch auf der anderen Seite der Skala angesiedelt. Also Fleisch steht eher für Luxus, Genuss, Überfluss, ist aber in den letzten Jahren, vielleicht schon Jahrzehnten, doch zu einem umstrittenen Lebensmittel geworden. Also diese Gewissheiten, dass das Fleisch so das Beste ist, was wir haben, wird langsam brüchig und es ist damit das emotionalste Lebensmittel unserer Zeit geworden. Und deshalb denke ich, ist es einfach dran, dass wir auch im Museum Brot und Kunst, die wir uns ja insgesamt mit Lebensmitteln beschäftigen, diesem Thema eine Ausstellung widmen. Mhm. Und die Ausstellung gliedert sich in vier Themen. Also einmal Fleisch für alle und für alle Tage. Da geht's um die Transformation der Gesellschaft durch Industrialisierung. Durch die Industrialisierung nämlich ist Fleisch jetzt massenhaft produziert worden als erschwingliches oder ja billiges Lebensmittel für alle. Da hat sich einiges verändert. Das zweite Thema heißt dann Tiere als Produkte und stellt die Frage, ist es eigentlich ethisch vertretbar, was wir hier machen? Wir wissen inzwischen sehr viel über Tiere, darüber, dass sie uns als zum Beispiel Schweine oder Kühe als Säugetiere uns unglaublich ähnlich sind, dass sie Gefühle haben, dass sie Freundschaften eingehen und so weiter. Und warum machen wir das eigentlich, dass wir ein paar Tiere als Familienmitglieder ansehen, wie Hunde und Katzen, und andere wiederum sterben massenhaft und unsichtbar. Mhm.
Naja, Kuh wird kaum jemand als Haustier irgendwo ins Haus nehmen, aber Katzen, Hunde.
Natürlich auch, eine Kuh gehört ja auch nicht ins Haus, aber ich meine nur, dass die es gibt eine ganz andere Kategorie von Lebewesen.
Ja, Nutztier sagt man dann.
Diese sogenannten Nutztiere, ja. Und dann kommt als drittes Thema, ich glaube, sehr wichtig und auch sehr hitzig diskutiert, nämlich der Preis für das Fleisch. Mhm. Ist Fleisch zu billig? Ist Fleisch zu teuer? Also beide Meinungen gibt es. Die Uni Greifswald hat ein großes Projekt unternommen, in dem sie nämlich gesagt haben, das Fleisch müsste viel teurer sein, weil bestimmte Kosten im Fleisch einfach nicht abgebildet werden. Und das sind einmal Gesundheits-, aber vor allem sind es Umweltkosten. Denn das Fleischessen verursacht einfach gigantische Umweltschäden. Und die müssten eigentlich mit eingepreist werden. Und wenn man das tut, dann würde das Fleisch natürlich sehr, sehr viel teurer werden. Bei uns ist das aber natürlich immer auch so eine gesellschaftliche, eine politische Frage. Wie gesagt, seit der Industrialisierung ist uns das Fleischessen sozusagen in die DNA eingeschrieben. Und da kochen die Emotionen dann hoch, wenn Fleisch sehr viel teurer werden soll. Mhm. Ja, und als ganz kurz, viertes Thema ist dann die Frage, gibt es die Aussicht, dass wir alle diese Probleme getrost hinter uns lassen können und ökologisch gutes Fleisch ohne Tierleid produzieren können, nämlich im Labor. Das In-vitro-Fleisch ist ja etwas, was wahrscheinlich kurz vor der Marktreife, kurz vor der Markteroberung, muss man schon sagen, steht, denn es gibt schon marktreife Produkte. Und ist das die Lösung für unsere Probleme? Das ist dann das vierte Thema. Und das jetzt beschriebene ist so die erste Dimension in der Ausstellung. Es gibt aber insgesamt drei. Mhm. Denn dazu kommen als zweite Dimension sieben Statements von Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Alltagsexperten, die unterschiedliche Perspektiven auf das Fleisch haben. Also da ist zum Beispiel ein Journalist, der sagt, Fleischessen ist gut fürs Klima und für die Artenvielfalt. Überraschende Perspektive, ja? Aber natürlich nicht irgendein Fleisch, sondern das Fleisch von Schafen oder Weidekühen, weil sie eben eine bestimmte Kulturlandschaft erhalten. Oder Karen Duwe, die Schriftstellerin Karen Duwe, hat ein Buch geschrieben, das heißt Anständig essen, ein Selbstversuch. Und darin probiert sie verschiedene Ernährungsweisen einfach mal selber an sich aus, jeweils 2 Monate, vegetarisch, vegan, frutarisch, und davon berichtet sie auch. Also so gibt es noch verschiedene Statements, die Ausstellung anreichern. Und natürlich wäre das Museum nicht das Museum Brot und Kunst, wenn es nicht auch Kunstwerke gäbe. Mhm. Insgesamt 16 künstlerische Positionen mit ja auch sehr überraschenden Kunstwerken. Mhm. Und soll ich ein bisschen davon ein paar Kunstwerke, ja? Soll ich ein paar schildern? Gut, also ganz am Anfang steht ein Sofa mit ein ganz komisches Sofa mit einem ledernen Kälbchen drauf. Das ist ein Werk von Ute Hörner und Matthias Antelfinger. Und mein Mitarbeiter im Aufbau hat gesagt, das ist aber echt ein hässliches Sofa, das würde ich mir nie kaufen. Ist es auch. Und es liegt daran, dass es keinen Bezug mehr hat. Es hatte ursprünglich einen Lederbezug, einen Kalbslederbezug. Und das Künstlerduo hat diesen Bezug abgenommen und eben das Kälbchen daraus wiederum geschneidert, um dem Tier damit eine Individualität und eine Würde wieder zurückzugeben. Oder wir haben in der Ausstellung Fotos von Madame Dora. Das war eine glamouröse Fotografin in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie hat vor allem Mode fotografiert und glamouröse Menschen, Schauspieler, Schauspielerinnen und so weiter. Bis 1934, dann musste sie ihr Atelier in Paris nämlich schließen, weil sie Jüdin war. Und sie hat den Krieg überlebt, aber viele Mitglieder ihrer Familie nicht. Und das war nicht nur ein Bruch in ihrer Biografie, sondern auch in ihrem Werk, denn sie hat fortan, ja, Dinge fotografiert, die andere nicht so gerne ansehen wollen. Flüchtlingslager, Flüchtlinge und eben auch Szenen im Schlachthaus.
Oh ja.
Eine ganz andere Perspektive wiederum ist eine Literaturwurst von Dieter Roth von 1969. Dieter Roth hat hier Literatur verwurstet. Also ich glaube, seine bekanntesten Literaturwürste ist die Hegel-Gesamtausgabe, die man in der Staatsgalerie angucken kann. Wir haben eine Wurst, die einen Roman von Alistair MacLean verwurstet, mit dem Namen Rendezvous mit dem Tod. Und das dachte ich, ist ein passender Titel in unserer Ausstellung. Und dann gibt es aber auch noch ganz andere Kunstwerke, die auch Vorschläge für die Zukunft machen. Zum Beispiel Hartmut Kiewert ist mit einem großformatigen Gemälde vertreten, auf dem man Menschen und Tiere, auch sogenannte Nutztiere, zusammen beim Spielen und Picknicken sieht. Also das ist so eine Zukunftsvision, wo sich Mensch und Tier auf Augenhöhe begegnen.
Also sehr breitbandig das ganze Thema. Und gibt es da irgendwie, auch wenn man das gerade bei mir liegt, was vor Ihnen, also vor mir liegt was von Ihnen, so ein Flyer, wo man das ein bisschen anschauen kann, wo man den auch dann irgendwo auslegen, vorfinden kann?
Ja, den Flyer gibt es bei uns natürlich im Museum. Weitere Informationen gibt es natürlich auf unserer Homepage. Und da ist eben auch unser Begleitprogramm mit drin, mit einer ganzen Reihe von interessanten Veranstaltungen, wie zum Beispiel eine Lesung in unserem Museumscafé mit dem Autor Ewald Frieh. Der hat ein Buch geschrieben, Ein Hof und 11 Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben. Das ist insofern interessant, als er eine lange Zeit von den 30ern bis in die 90er Jahre so eines Hoflebens beschreibt, nämlich seinen eigenen Hof und die Veränderung in der Landwirtschaft beschreibt. Ja, dann haben wir 2 Kochworkshops. einmal zum Thema Wild noch im Dezember und einmal einen veganen Kochworkshop, ja, mhm. mit einem tollen Koch, Andreas Bögel vom Restaurant Odin in Blaubeuren. Ja, ein Gespräch mit dem Leiter des Fleischermuseums Böblingen mit dem Titel Wozu noch Fleisch? Und andere Themen, die Sie alle auf der Homepage bei uns finden.
Radio Free FM.
Wow.
So, das ist das Anklopfen, dass wir wieder zurück sind sozusagen hier bei der Plattform heute Nachmittag. Und es geht um die Sonderausstellung aktuell mit Sonderausstellung Verrückt nach Fleisch im Museum für Brot und Kunst. Museum, wie gesagt, heute Abend mit der Eröffnung dieser Sonderausstellung und die Kuratorin und Leiterin des Museums, Dr. Isabel Grischard, ist bei mir im Augenblick im Studio und wir haben schon gerade sehr auch detailliert über die Ausstellung gesprochen und eine Frage, die ich so schon gerade eine Pause mal gestellt hatte, die ich dort nochmal fragen will, also wenn ich das richtig verstehe, ist das ja schon auch eine kritische Betrachtung der heutigen Lebensform, wo eben sehr viel Fleisch noch konsumiert wird und regt schon ein bisschen an, eben vielleicht in Richtung zurückzudrehen, ein bisschen auch das Vegetarische oder Vegan jetzt nicht unbedingt aber Vegetarische einfach in den Vordergrund zu stellen. Das kann man schon so ein bisschen auch als Empfehlung oder als Verbesserungsvorschlag dann daraus lesen, oder?
Also es ist, man muss einfach konstatieren, dass der hohe Fleischkonsum, und der wächst ja global, ja. auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch enorm, dass der einfach die planetarischen Grenzen überschreitet und das so, muss man sagen, einfach nicht weitergehen kann. Natürlich darf jeder sich ernähren, wie er möchte. Ich finde es gut und richtig, wenn jeder dazu sich eine Meinung bildet und eine Haltung dazu findet, was er oder sie tut und warum.
Ja, also jedenfalls, die Ausstellung hat so ein bisschen auch den Wunsch, einfach den Gedanken oder das Denken über das auch anzuregen und das ein bisschen kritisch zu betrachten und liefert viele Informationen und viele Anschauungsobjekte da dazu.
Genau, aber wir diskutieren auch gerne leidenschaftlich mit jeder Haltung und jeder Meinung.
Okay. Ja, wie viele Sonderausstellungen gibt es denn eigentlich jedes Jahr? Eine oder wie machen Sie das immer normalerweise?
Nein, bei uns gibt es so 2 bis 3 Sonderausstellungen im Jahr.
Ja.
Also kommt ein bisschen drauf an. Mhm. Ja, dieses Jahr sind es 2, also ist die 2. Im nächsten Jahr werden es wohl 3 werden. Mhm. Ja, also nach dem Fleisch gibt es eine schöne Ausstellung, nämlich eine Installation mit dem Künstler Daniel Bräg. Er wird Frühlingsblüten aus Ulm einsammeln und einlegen und das wird eine sehr schöne Installation werden in unserem großen Raum, wo diese Blüten aus sich heraus quasi leuchten. Und im Herbst wollen wir eine Ausstellung zeigen zum Thema Bakterien.
Bakterien,
genau. Warum Bakterien? Weil das unglaublich spannende Akteure sind in unserer Welt. Also kein Leben ist denkbar ohne die Mitwirkung von Mikroorganismen. Es geht natürlich um andere Mikroorganismen auch. Backen ist nicht möglich ohne Hefe, ohne Mikroorganismen also auch. Aber auch die ganzen Zersetzungsprozesse sind das Werk von Mikroorganismen. Also die ganze Natur, das ganze Werden und Vergehen beruht letztlich auf Mikroorganismen. Man könnte sagen, das sind die Helden unserer Welt. Und über die möchte ich gerne im nächsten Herbst eine Ausstellung machen.
Vor allem, man sieht es ja nicht. Die sind irgendwo da, die Bakterien, das ist was Ominöses.
Genau.
Weil sie haben irgendwo immer irgendwo was zu tun und steuern das eine oder andere. Aber man sieht sie irgendwie nicht.
Man sieht sie nicht. Und es war ja im 19. Jahrhundert, war das eine der wichtigsten Wissenschaftsfragen. Mhm. Wie kommt etwas plötzlich in die Welt, was vorher nicht da war? Also zum Beispiel eine Krankheit oder Schimmel. Wie kann das plötzlich da sein? Und ja, und erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat man darauf eine Antwort gefunden, dass es eben um Mikroorganismen gibt, die sehr wohl vorher auch schon da waren, auch wenn man sie nicht gesehen und ihre Wirkung auch nicht gesehen hat. Man wusste auch nichts eigentlich über Hefe, was das eigentlich ist. Man ging zwar damit um, Jahrtausende lang, aber man wusste nicht, was es ist. Heute wissen wir sehr viel über Mikroorganismen, aber es wird auch, ich glaube, jedes Jahr wieder etwas Neues erforscht.
Ja, wie ist denn das eigentlich, wenn Sie jetzt da ganz viel Mühe machen und seine Ausstellung kuratieren oder eben dann auch einrichten, nach einem halben Jahr, wenn es dann abgeräumt wird, ist das dann irgendwo in den Archiven, dass man sagen kann, in 5 Jahren stellen wir wieder aus, machen vielleicht ein Update, oder wie ist das? Also ich meine, Sie haben ja auch schon ganz viele andere spannende Sachen gemacht, wo ich fast sagen würde, es ist schade, wenn man das, was man sich alles irgendwo dann überlegt hat oder auch geschaffen hat, wenn es dann alles irgendwie nicht mehr greifbar wäre. Also wird sowas auch archiviert und dann vielleicht nach einer gewissen Zeit nochmal, vielleicht wie gesagt mit einem Update, nochmal präsentiert?
Nein, das ist eine interessante Idee, aber nein, das würden wir nicht machen. Weil wenn wir eine Ausstellung einmal gezeigt haben, dann ist die Zeit irgendwann rum und es gibt was Neues und das ist auch gut so. Denn die Leute wollen auch nicht immer nur die alten Ausstellungen nochmal wieder aufgenommen sehen. Ja. Das ist ja anders als im Theater. Und es gibt auch immer wieder neue Themen, die man gerne machen möchte. Aber klar, wenn man wissen möchte, welche Künstler waren da beteiligt, wie war das Ganze strukturiert, dann gibt es natürlich unser Archivmaterial und meistens gibt es dazu ja auch eine kleine Veröffentlichung, wo man die Inhalte nachlesen kann.
Ah ja, das heißt, eine gewisse Dokumentation bleibt erhalten und wahrscheinlich auch Fotos, genau. Sodass man, wenn es dann sein soll, und Sie zum Beispiel dann zum Jubiläum oder generell, wenn es irgendwie um die Präsentation des Museums geht, dann immer nochmal einen Rückgriff haben und sagen können, das haben wir da und da gemacht und das war die Thematik oder auch das war die Message, das waren die Teilnehmer, dass es dann schon noch so weit greift.
Auf jeden Fall, natürlich.
Nicht mehr unmittelbar besichtigbar ist. Ja. Oder wird es Video dokumentiert? Sowas könnte man sich auch in der heutigen Zeit vorstellen. Irgendwie als virtuelles irgendwie.
Videodokumentationen machen wir zwar nicht, aber wir machen immer häufiger auch Ankündigungen per Video. Und sprechen zum Beispiel mit Künstlerinnen und Künstlern. Und diese Videos werden natürlich auch archiviert.
Ja, also insofern ist die digitale Technik und die Errungenschaften der heutigen Zeit dann schon auch für Sie nutzbringbar einsetzbar.
Das ist klar. Es geht nichts verloren.
Wenn gerade auch viele Menschen zuhören, gibt es da irgendwie einen Wunsch, dass Sie zum Beispiel sagen, wir bräuchten dieses oder jenes oder noch größere Räume oder was weiß ich, irgendwas. Oftmals sitzen bei mir Leute, die sagen, die haben Anliegen an den Staat zum Beispiel, dieses und jenes noch, könnten wir Unterstützung brauchen oder Spende oder irgendwas. Ist irgendwie was Sie sich noch wünschen oder auch für den 5. Jahr?
Jetzt ist das große Wünsch dir was. Ja, da bin ich dabei. Also das mit dem Gebäude sind wir sehr glücklich. Der Salzstadel aus dem 16. Jahrhundert ist ein wunderbares zu Hause. Aber es gibt natürlich schon was wir uns wünschen können. Also Spenden sind natürlich jederzeit willkommen. Man glaubt vielleicht, eine Stiftung ist auf Rosen gebettet, aber bei uns ist es finanziell immer knapp. Aber wir freuen uns auch sehr über Ehrenamtliche, die Lust haben, bei uns mitzuarbeiten, zum Beispiel in unserem Museumscafé, das wir im nächsten Jahr zumindest mal am Wochenende auf die Beine stellen möchten. Und ansonsten freuen wir uns unglaublich über jede und jeden interessierten Besucher, Besucherin, egal welchen Alters.
Die Eintrittszeiten, sagen wir noch mal ganz kurz, in der Regel ist von, was war es, von?
Jeden Tag 10 bis 17 Uhr in der Regel, montags allerdings nur bis 15, dafür mittwochs bis 19 Uhr.
Dann darf man vorbeikommen und sich gegebenenfalls auch, wenn man irgendwas wissen möchte, bei Ihnen melden oder irgendwo dann auch hinterlassen, also eine Kasse oder irgendwo.
Genau, wir haben einen sehr freundlichen Empfang, da wird Ihnen immer weiter geholfen und sehr gerne können Sie natürlich auch mich jederzeit anrufen, anmailen. Am Wochenende bin ich allerdings nicht immer da.
Mhm. Ja, schön. Ich gucke mal auf die Uhr, Sie sehen es auch. Wir sind tatsächlich mit der Sendung schon wieder durch, Frau Kreschert. Das ist immer sehr schnell, dass die Zeit vergeht. Ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Wünsche Ihnen viel Erfolg mit der neuen Sonderausstellung, dass heute ganz viele Menschen kommen und die dann sagen, wir haben es im Radio gehört.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.